Haben wir eigentlich von den jungen Eltern jemanden da? Von Frohbergs oder Prasts? Ja, wo denn? Ganz hinten? Also wir wünschen euch jedenfalls, auch wenn ich euch nicht sehe, wünschen wir euch auf jeden Fall Gottes Segen und alles Gute und herzlichen Glückwunsch natürlich zu euren Babys. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Wenn du jemanden ein Buch über dich schreiben lassen würdest, wen würdest du auswählen? Ist ja nicht ganz unverfänglich, wen lässt man schreiben, ja? Was der so schreibt, also keine Ahnung, wenn ich meine Mutter gefragt hätte damals, die hätte alles Mögliche aufschreiben können, wie mein erster Zahn rausgefallen ist, ja, wie ich als Kind so durchgeschlafen habe, wann ich nicht mehr in die Windel gemacht habe und wie es bei meiner Jugendweihe oder Konfirmation war und wie ich so, ja, wie die Geburtstage waren, zu Weihnachten, was meine Lieblingsspielsachen, naja, und so weiter. Mein Lieblingsplüschtier. Die Frage ist, ob ich das in meinem Buch haben will. Aber wenn ich meine Lehrer gefragt hätte, ja, da, das wäre nicht so einfach gewesen. Da wäre es einerseits um Zensuren gegangen, andererseits aber natürlich auch um meine Betragensnoten. Die waren nicht so besonders, auch in späteren Jahren nicht. Also, oder wer würde seinen Chef fragen, ja, was der aufschreibt? Oder seine Angestellten, wenn man Angestellte hat, was würden die schreiben über einen? Oder wenn ich selber schreiben würde, was würde ich dann schreiben? Ihr merkt, das ist was sehr Unterschiedliches, wer jeweils diesen Lebensbericht schreibt. Im Grunde ist das, was wir vorhaben zu lesen, ja auch eine Biografie. Markus setzt sich hin und schreibt aus seiner eigenen Sicht, so wie er Jesus erlebt hat, begegnet ist, wie er glaubt, schreibt er dieses Leben auf, so wie er es von Petrus gehört hat, werden wir gleich noch hören, warum. Und trotzdem ist das, was er tut, was ganz anderes als eine Biografie schreiben. Und das wird gleich am ersten Satz deutlich. Der heißt nämlich Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Damit geht's los. Jetzt könnte man sagen, naja, wie soll man auch sonst anfangen? Aber die Schwierigkeiten fangen schon mit den ersten paar Worten an. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Ist es das Evangelium, das von Jesus Christus erzählt? Oder meint er das Evangelium, das Jesus Christus ist? Also ist es die gute Nachricht von Jesus Christus? Oder ist es die gute Nachricht, die Jesus erzählt und die von ihm kommt? Schon schwierig. Ist es ein Subjekt oder ein Objekt? Also für alle, die das grammatisch noch ein bisschen genauer wissen wollen, wie das mit dem Genitiv geht. Das ist das Besondere an diesem Text. Und nicht nur an seinem, sondern auch an dem von Marco, von Matthäus und von Johannes und von Lukas, dass gleichzeitig derjenige, von dem berichtet wird, gleichzeitig der Verkündiger ist. Er ist Verkündiger und Inhalt zugleich in diesen Evangelien. Und das macht diese Buchkategorie Evangelium so besonders. Was heißt das eigentlich Evangelium? Da steckt Eu drin. Das heißt immer gut. Es kommt aus dem Griechischen. Können Sie sich gut merken, wenn man sagt, oi, oi, oi. Da findet man gut. Also, oi heißt gut. Und in Angelium steckt der, nicht die Angel, ja, die steckt da nicht drin, aber der Engel steckt da drin, der Bote. Eine gute Botschaft, eine frohe Botschaft, eine gute Nachricht, so könnte man übersetzen. Und es ist ein großer Schatz, dass wir nicht nur eins, sondern vier Evangelien haben, weil vier Menschen aus ihrer Sicht über Jesus erzählen und berichten. Und jeder von uns hat ja eine eigene Beziehung, wenn wir eine Beziehung haben, und das wünsche ich dir sehr, dass du eine Beziehung zu Jesus hast. Wenn du eine hast, dann ist sie anders als meine und anders als die von Thomas oder von anderen, ja? Jeder hat seine eigene Beziehung und jeder, wie jeder ein anderes Buch aufschreiben würde über mich und mein Leben, so unterscheiden die sich an vielen Punkten auch voneinander. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Das erste Wort, das erste griechische Wort heißt Arche. Das kennen wir von, meine Söhne mögen das, der Erzfeind, ja? Der Archfeind. So, das ist der oberste Feind oder der Erzbischof, machen wir es ein bisschen lieber, ja? Oder der Erzengel gibt es auch noch. Also Erz heißt immer der Anfang, der oberste. Arch, der Anfang. Mit CH, ja, nicht mit SCH. Also. Und ich lache. Gar nicht lange reden. Ein Buch im Alten Testament fängt auch so an. Und wisst ihr welches? Das erste. Das allererste Buch der Bibel fängt so an, wie Markus seinen Bericht über Jesus anfängt. Mit dem gleichen Wort. Und es ist kein Zufall. Sondern Markus will seinen ganzen Glauben in dieses erste Wort legen und sagt, ich weiß und bezeuge und bekenne, dass mit Jesus Christus etwas ganz Neues anfängt auf dieser Welt, dass die Welt nochmal neu wird, dass es für dich und mich nochmal ganz neu die Chance gibt anzufangen. Da ist alles nochmal offen. In ihm berührt Gott die Welt. Jesus, indem Jesus auf die Erde kommt, fängt die Welt nochmal an. Gott dreht auf Null. Und unsere Idee, die im 6. Jahrhundert jemand hatte, ein schlauer Mönch, die, den Geburtstag Jesu mit dem Jahr Null gleichzusetzen, ist so eine schlaue Idee, weil die Welt nochmal anfängt. In ihm. Und das passiert auch ganz persönlich, wenn du ihn aufnimmst in dich und in dein Herz. Markus, wer ist das eigentlich? Jetzt gibt es in der Tradition immer mal so ein paar Ideen, wer das war. Ich erzähle euch mal eine Sache, die mir aufgefallen ist und die ist nicht nur mir aufgefallen, sondern anderen auch. Denn Markus ist ja immer ganz knapp. Er erzählt ganz kurz, also Markus hat nur 15 Kapitel und ein paar Verse. Und Matthäus zum Beispiel hat 28 Kapitel. Also der hat sich richtig Zeit gelassen. Das ganze Leben von Jesus, da ist jede Rede ausgeführt und so. Markus auch, Lukas ist noch länger von den Versen her. Markus ganz knapp. Aber eine Sache, oder zwei, drei Sachen, aber die eine, da wird es ganz deutlich, die erzählt er. Und die erzählt er als Einziger. Und die muss man eigentlich nicht erzählen, weil die gar nicht so wichtig ist. Also, das ist der Moment der Verhaftung Jesu. Da stehen sozusagen die Jünger, nee, die stehen nicht, die schlafen. Jesus sitzt und kniet und betet, weil er so verzweifelt ist. Und da kommen die Wachen, die Soldaten aus der Stadt Jerusalem raus, runter ins Kidrontal und rein in den Garten Gethsemane und wollen ihn verhaften. Und da wachen alle auf und die Jünger hauen ab und lassen Jesus im Stich. Und dann nehmen sie Jesus mit. Und nur Markus erzählt, dass hinter einem der großen Olivenbäume, alle, die jetzt mit waren in Israel, die haben da so Bilder vor Augen, dass hinter einem dieser dicken Olivenbäume ein Junge steht im Nachthemd. Im Nachthemd ist er mitgelaufen mit dem Jesus. Immer im Abstand wahrscheinlich und hat sich versteckt. Und einer der Soldaten, der erkennt ihn und sieht, da steht einer hinterm Baum. Und dann geht er hin und schnappt ihm am Schlawittchen, also nicht am Schlawittchen, sondern hinten an seinem Nachthemd. Und der Junge in seiner Angst macht vorne das Band auf, oder den Reißverschluss gab es noch nicht, also das Band auf, zieht das aus und läuft nackt davon den Berg wieder hoch zurück nach Bethsaida. Nun kann man sagen, das ist eine ziemlich unwichtige Geschichte. Was interessiert mich, ob vor 2000 Jahren einer nackt durch irgendeinen Garten in Jerusalem gegangen ist, ja? Wenn das aber so ist, dass das Markus selber ist, dann ist das seine Begegnung mit Jesus. Dann hat er ihn vielleicht da getroffen, dann war er, wie ich es den Kindern im Kinderkram immer erzähle, vielleicht ein kleiner Junge, der bei seinem Papa in dem Haus war, in dem Jesus das letzte Abendmahl gefeiert hat. Jedenfalls ist dieser Markus, taucht später auf als der Reisebegleiter von Petrus, von dem ersten Jünger, den Jesus beruft. Und die beiden sind ein Team und eines Tages schreibt Markus, so erzählt die Tradition, schreibt auf, was Petrus mit Jesus erlebt hat. Wie geht's nun los? Es gibt keine Weihnachtsgeschichte. Das ist total ärgerlich, oder? Keine Hirten, keine Engel, keine bösen Wirte, die gar nicht in der Bibel vorkommen, kein Ochs und Esel, keine Weisen aus dem Morgenland, die so schön, ja? Nichts. Keine Weihnachtsgeschichte. Und kein Stammbaum von Jesus. Dann kann man sagen, na, die Stammbäume, die habe ich sowieso nie gelesen, ja? Aber dieser Stammbaum, den wir im Neuen Testament haben, der hat es so in sich. Da gibt es nämlich innerhalb dieser ganzen jüdischen Männer und Könige, die da in seinem Stammbaum sind, gibt es vier Frauen. Das ist sowieso schon mal verrückt, dass man in den Stammbaum des Messias vier Frauen druckt vor 2000 Jahren. Heute ist das zum Glück normal. Und die Frauen sind alle Nicht-Juden, Nicht-Jüdinnen. Das sind alles Ausländer. Das sind alles Leute aus anderen Ländern. Und dieses ganze Evangelium, dieses ganze Reden von Jesus ist Ein einziger Widerspruch gegen dieses ganze Deutsch, Deutsch, Deutsch oder Jüdisch, Jüdisch, Jüdisch oder Arabisch, Arabisch, Arabisch. In dem Stammbaum unseres Messias sind Menschen vieler Völker vertreten, weil er der Heiland der Welt ist. Und Christsein und die Ausgrenzung von Menschen, nur weil sie nicht aus meinem Land kommen, das passt überhaupt nicht zusammen. Also, was schreibt er nun? Er fängt an mit einem Freak. Ja? Markus erzählt von einem Freak. Ich erzähle immer, wie der so aussah. Der hatte so einen Bart, ja? So, also nicht nur so ein feines Bärtchen wie ich, sondern so einen richtigen Bart, ja? Und dann hatte der einen langen Mantel an, der war aus Kamelhaaren gewebt. So sah der auch aus, wahrscheinlich roch der auch so. Und der hatte einen Ledergürtel um und der wohnte in der Steinwüste von Juda und der lebte von Heuschrecken, das ist ja heute wieder in, ja? Also viele Jahrhunderte hat man gesagt, Heuschrecken. Ja? Heute musst du in so ein Gourmet-Restaurant gehen, kannst du auch Heuschrecken essen. Und von wildem Honig, wenn er mal Glück hatte. Und der lebt in der Wüste als Eremit. Das kommt von Eremos, die Wüste. Ein Wüstenmann. In der Höhle schläft er, nicht im Haus. Und er hat einen Auftrag von Gott, der soll nämlich vor dem Messias hergehen und der soll die Menschen rufen. Und das macht er, läuft aus der Wüste, ja, ich sehe schon in einigen ist wieder Kopfkino an, die gerade mit waren. Er läuft runter die 6 Kilometer, 7 Kilometer runter an den Jordan. Stehen heute jede Menge Klöster da und Minenfeld, das ist aber ein anderes Thema. Und da stellt er sich hin und sagt, hier bin ich und wenn ihr neu anfangen wollt mit Gott, dann kommt hierher und lasst euch taufen. Kommt rüber auf die andere Seite des Flusses, geht durch das Wasser durch, bekennt eure Schuld, lasst euch taufen und fangt ein neues Leben mit Gott an. Jetzt stelle ich mir vor, irgendwo hier in Neuwerk an der Bode, ja, da würde irgend so ein abgehalfterter Typ stehen mit so einem Bart, ja, und der würde Kamelhaar tragen und der würde sagen, ja, wenn ihr ein neues Leben mit Gott anfangen wollt, geht mal. Würde da einer hingehen? Vielleicht doch, wissen wir ja nicht. Zu Johannes jedenfalls sind sie hingegangen, zu Hunderten, aus Jerusalem runter vom Berg, aus Jericho, ist ja wirklich weit, ja, ist ja 200 Meter unter Meeresspiegel die Taufstelle und Jerusalem ist 800 Meter über Meeresspiegel, also das sind schon ein paar Höhenmeter, die man laufen muss, wenn ich so schnell rechnen kann, 1000 genau. Und dieser Johannes steht da und Menschen kommen zu ihm und wollen sich taufen lassen und eines Tages kommt Jesus. Und dabei hatte Johannes ja immer gesagt, ich bin nur der Vorbote, nach mir kommt einer, der ist viel mächtiger als ich. Wenn der kommt, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen und mit Feuer. Und dann stehen diese beiden Männer, die auch noch entfernt verwandt sind, einander gegenüber. Und Johannes sagt, du, ich kann das nicht machen. Ich müsste von dir getauft werden, Jesus. Ich kann doch nicht dich taufen. Und ich liebe diese Stelle, weil Jesus sagt, doch. Ich will das, damit alles, was Gott gesagt hat, erfüllt wird. Und Jesus stellt sich mit uns auf eine Stufe. Der Heiland der Welt nimmt eine Bußtaufe an, macht sich so klein wie wir und sagt, ich gehe dahin an den Jordan und lass mich taufen. Er ist vom ersten Moment seines Wirkens an der Seite der Sünder. Und jeder, der nicht weiß, dass er ein Sünder ist, der ist im Grunde auch bei ihm an der falschen Adresse. Und dann wird Jesus getauft und dann öffnet sich der Himmel und dann gibt es eine wunderbare Geschichte, lässt sich Gott ein bisschen in die Karten gucken. Ja, das ist jetzt was für alle Väter, die Frauen können mal kurz ausruhen. Da sagt die Stimme vom Himmel, sagt zu Jesus, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So geht Gott mit seinem Sohn um. Das wäre ein Vorbild für uns, oder? Als Männer, als Väter, wenn wir das unseren Söhnen sagen. Du bist mein geliebter Sohn. Ich habe so eine Freude an dir. Ich freue mich so über dich. Wir machen das zu selten, oder, Männer? Und die Frauen machen das immer zu, oh, Küsschen, Küsschen hier und oh, so, das ist denen schon, oh, wenn sie so 12, 13 sind, ja, das ist ihnen schon nicht mehr recht und so. Aber wir Jungs, wir könnten bei Gott in die Schule gehen und sagen, da hat er es nötig, der Jesus. weil er nämlich seinen Weg anfängt und da sagt Gott zu ihm, du bist mein geliebter Sohn und ich habe Wohlgefallen an dir. Dann erzählt Markus, dass Johannes gefangen gesetzt wird und Jesus will seinen Weg beginnen, von dem Nadine vorhin auch erzählt hat, und er geht aber vorher in die Wüste 40 Tage und 40 Nächte. In die Wüste, weil man in der Stille stark wird, sagt die Bibel. Sich klar werden über den eigenen Weg in der Stille. Aber ihr Lieben, wenn wir stille werden, ja, dann fangen wir an zu grübeln, stimmt's? Das ist so, wir haben ja so eine, na, ich will meine Ruhe haben, lass mich in Ruhe. Und dann ist man in seiner Ruhe. Dann ist man aber auch ganz bei sich. Und das ist aber nicht gemeint mit der Stille, von der Gott redet. Nicht grübeln. Nicht mit den Gedanken immer nur um sich selber kreisen, sondern hören. Nicht in Gedanken versinken, sondern leer werden und offen sein für das, was er zu sagen hat. Dann kommt er aus der Wüste, ist alles nur ein Steinwurf weit entfernt voneinander und kommt in ein Kaff, haben wir schön gelernt, ein Dorf. Haben wir schön, aus dem Jüdischen stammt unser Wort Kaff, heißt Dorf, nach Kapernaum, also Kapernaum haben wir uns das eingedeutscht, in ein kleines Fischerdorf. Und vor diesem Fischerdorf liegt der See Genezareth, da gibt es viele Fische drin und dementsprechend auch viele Fischer. Und da sitzen zwei Brüder, die haben nicht so wirklich Erfolg gehabt beim Fischen heute Nacht. Und die flicken ihre Netze, hat vielleicht ein paar Schuhe drin gelegen oder irgendwas anderes und sonst nicht viel. Und Jesus geht hin und sagt, kommt und folgt mir nach. Und das machen die. Die lassen einfach alles fallen und laufen mit. Zwei erwachsene Männer. Sagen nicht, ich muss noch eine Lohnsteuererklärung machen oder, ja. Die gehen einfach mit, sagen, lassen wir. Dann geht, ich will euch zu Menschenfischern machen, sagt Jesus. Und das sagt er zu zwei anderen Brüdern, die ein Boot weiter ihre Netze flicken, weil nichts drin war. Die heißen Jakobus und Johannes, denen sagt er das auch. Und die lassen auch alles liegen und gehen mit ihm mit. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Wen er an der Angel hat, der wird selber zum Fischer, zum Menschenfischer. Und dann kommen sie nach Kapernaum rein und gehen, es ist Sabbat, und gehen in die Synagoge. Das ist also der jüdische Gottesdienstort und da wird immer schön geredet und gepredigt und man redet und erzählt miteinander und liest Gottes Wort. Und Jesus erzählt auch was und das, was die Leute sagen, das habe ich aufgeschrieben, das steht im Markus-Evangelium, er ist nicht wie die Schriftgelehrten. Irgendwas war anders an diesem Mann, dass die Leute gekommen sind und gelaufen sind und mit ihm zu tun haben wollten und hören wollten, was er zu sagen hat. Und da ist ein Mann, der hat einen unreinen Geist, steht da im Bibeltext. Was auch immer das heißt, er war vielleicht krank, der hatte vielleicht eine seelische Krankheit oder eine psychische Krankheit. Und als dieser Mann Jesus sieht und begegnet, da fängt er an, ihn anzuschreien und sagt, geh weg von mir. Ich weiß genau, wer du bist gekommen, um uns zu vernichten. Du bist der Heilige Gottes. Du bist der Heilige Gottes. Du bist der, der von Gott kommt. Und Jesus sagt, sei leise. Und er lässt ihn nicht reden. Naja, ich würde auch nicht gerne jeden über mich reden, ja, oder? Also es gibt ja so Menschen, bei denen freut man sich, wenn die sagen, ach, ich kenne Ernst Wachter, ja, der ist ganz nett, so oder so, ja. Aber wenn es das so Leute gibt, die sagen, ja, der Pfarrer Wachter, der ist ja super, ja, ja, wenn das der Vorsitzende von irgendeiner rechtsradikalen Vereinigung ist, wäre ich da nicht so sehr amused drüber, ja, oder keine Ahnung, irgendein Menschenverachter oder Echter oder so. Also Jesus lässt ihn jedenfalls nicht reden, aber für alle, die sich darauf einlassen, auf dieses Markus-Projekt, den sage ich schon mal, diese Verwirrung wird es noch ganz oft geben. Die gibt es gleich auch noch mal in einer anderen Geschichte. Also der darf nicht reden. Und dann gehen sie, aber wird gesund, dieser Mann. Jesus sagt, geh weg zu diesem Geist. Und der Geist verlässt den Mann und er ist gesund. Und es ist immer noch Sabbat. Und die ersten Schriftgelehrten runzeln die Stirn, denn heilen darf man nicht am Sabbat, das ist Arbeiten, nach ihrer Interpretation. Das ist verboten. Und dann gehen sie weiter, gehen sie zu viert. Petrus, der, naja, der fragt nicht erst nach, so war das damals, heute würde sich das kaum noch jemand erlauben, aber der bringt einfach mal vier Freunde mit, ja, oder drei Freunde mit seinem Bruder und Jakobus und Andreas und Johannes und Jesus, die kommen alle mit zu Petrus nach Hause und seine Schwiegermutter ist gerade da und die kocht sonst immer und macht sonst alles, die ist aber krank. Die liegt da und hat Fieber. Und der Petrus bringt die mit und hofft nur, dass sie da zu fünft irgendwie sein können. Und dann nimmt Jesus die Frau bei der Hand und richtet sie auf und das Fieber ist weg. So erzählt das Markus im allerersten Kapitel. Er hatte etwas, er konnte etwas, was andere nicht konnten. In seiner Gegenwart ist das verschwunden, was krank macht. Wie auch immer. Es ist jedenfalls immer noch Sabbat. Und auch dieser Konflikt wird sich durchziehen durch alle Kapitel. Wie ist denn das mit dem, was Gott von uns will, mit seinen Forderungen an uns? Stehen die so weit oben? Natürlich. Aber warum bricht Jesus dann den Sabbat? Warum heilt er? Warum pflügt er da Ehren aus und so? All das wird uns beschäftigen. Dann geht endlich die Sonne unter. Ja, so ein jüdischer Tag, der ist ja abends um 6 vorbei. Unser Tag ist ja erst nachts vorbei. Das ist auch schade irgendwie. Das setzt uns auch immer unter Druck. So ein jüdischer Tag, der fängt morgens um 6 an. Dann ist Mittag. Ist bei uns ja sonst auch nicht Mittag. Ja. Also dann ist Mittag und dann ist Abend und dann ist der Tag vorbei. 12 Stunden geht der. Und 12 Stunden lang ist auch die Nacht. Dann ist nämlich Mitternacht auch Mitternacht. So, und abends um 6 ist das vorbei mit dem Sabbat und dann kommen alle Leute aus der Umgebung und bringen ihre Kranken zu Jesus, weil sie gehört haben, der kann Kranke gesund machen. Und Jesus hat zu tun, es geht die halbe Nacht bis abends wirklich ganz, ganz spät. Und am nächsten Morgen, da liegt Petrus noch auf seiner Matratze und da hört er schon Stimmen draußen. Da ist schon draußen am Sonntag früh, ist schon alles voller Leute, die wollen alle zu Jesus, wollen alle gesund werden. Und er geht da rein zu Jesus ins Zimmer und will ihn aufwecken, ist total aufgeregt, sagt, Mensch, das brummt, das geht los so richtig. Bloß gut, dass ich mit dem mitgegangen bin, das ist so richtig einer, der es drauf hat. Und da ist Jesus weg. Und Petrus sagt, nein, das kann doch nicht sein, was ist der weg? Es geht gerade so gut los. Und er findet ihn nicht. Und dann läuft er runter an den See und da findet er ihn, da sitzt er ganz alleine, versteckt hinter, vielleicht hinter einem Felsen oder einem Baum und betet. Und redet mit seinem Vater. Und Petrus sagt zu ihm, Jesus, jedermann sucht dich. Will sagen, los, komm, es geht los. So richtig, du hast einen Lauf, würde man heute sagen, ja, unter den Jugendlichen. Hast einen Lauf. Und Jesus sagt, ich muss weiter. Ich muss los. Ich will doch bin zum Predigen gekommen. Ich bin dafür gekommen, um Menschen zu sagen, dass Gottes Herrschaft anfängt. Dass sie mit Gott leben können und nicht nur zum Kranke gesund machen. Und dann packt er nicht mal seine Sachen, er hat ja auch keine, und läuft los und geht nicht nochmal zurück. Und dann kommt meine Lieblingsgeschichte im ersten Kapitel. Markus erzählt noch ein paar Heilungen und dann erzählt er davon, dass da ein Mann sitzt an der Straße. Und er hat eine Krankheit, die heißt Aussatz. Also Lepra vielleicht oder eine andere ansteckende Hautkrankheit. Und der hat vielleicht eine Familie, der hat vielleicht eine Frau, die er sehr lieb hat und Kinder, die er sehr lieb hat. Und er darf nicht in das Dorf und auch nicht mal an das Dorf. Und immer wenn einer auf der Straße vorbeikommt, deswegen waren die schon gar nicht so dicht an Straßen, dann mussten sie immer rufen und hatten so Klappern in der Hand. Ja? Also nicht so Autoschlüssel, aber irgendwas, was also richtig laut Lärm machte und dann mussten sie immer rufen, Aussatz, Aussatz, Aussatz. Wie furchtbar, wenn jemand sozusagen sein Todesurteil oder seinen Makel immer auch noch vor sich ausrufen muss. Und es war ganz streng verboten, dass Hygiene wird uns ja jetzt auch wichtig in dieser ganzen Coronavirus-Geschichte, merken wir. Manometer, wir sind manchmal ganz schön gedankenlos, was sowas betrifft. Und damals gab es so Regelungen, die hießen, wenn du jemandem begegnet bist, der so eine Krankheit hatte und wenn du aus Versehen den berührt hast, dann warst du unrein. Sowohl für das Zwischenmenschliche als auch kultisch. Das heißt, du durftest nicht mehr in den Gottesdienst, nicht mehr in die Synagoge. Du durftest nicht mehr mit anderen zusammen essen, durftest mit deinem Partner nicht mehr schlafen, nicht mehr küssen, musstest dich fernhalten, musstest in Quarantäne bleiben. Aber das war ja eine andere Quarantäne als heute. Ja, heute gibt es ja Vollverpflegung und Mundschutz und Fernsehprogramm und Internet und so. Und die hatten nichts. Die mussten in Höhlen wohnen, draußen, irgendwo vor den Dörfern. Und dieser Mann, der sitzt da. Und Jesus kommt vorbei. Und er guckt Jesus an und sagt, hilf mir. Und Jesus guckt ihn an. Und Jesus geht auf ihn zu und dann fasst er ihn an. Und dieser Moment, der berührt mich so sehr, weil Jesus einer ist, der keine Berührungsängste hat. Da ist keiner zu aussätzig, als dass er ihn nicht berühren würde. Weißt du, und wir machen so viele Unterschiede. Wir gucken immer, naja, die sind doch zu reich. Oder wie sehen die denn aus? Oh, der stinkt doch. Oder der ist so eingebildet. Oder der war noch nie so. Ne? Oder der hat früher mal das und das gemacht. Also uns fallen tausend Sachen ein, die wir als Vorurteile haben, damit wir anderen nicht begegnen müssen. Und Jesus hat keine Berührungsängste, sondern er fasst den Aussätzigen an und sagt, geh hin, zeig dich den Priestern und sei gesund. Warum soll er sich den Priestern zeigen? Naja, das war damals die Gesundheitsbehörde. Da musste man hingehen, seine Arme, Beine und so weiter zeigen. Und wenn die dann gesagt haben, jo, kein Aussatz, dann musste man noch ein kleines Opfer bringen im Tempel. Was weiß ich, hier so eine Handvoll Kräuter verbrennen oder eine Taube anzünden oder wie auch immer. Und dann, also das war jetzt blöd von mir. Also, und dann war man wieder frei. Dann durfte man zurück in sein Dorf und zu seiner Familie. Und das erlebt dieser Mann. Aus der Berührung mit Jesus wird er gesund. Und Jesus schärfte ihm ein, es nicht weiter zu sagen. Das ist schon der zweite, im ersten Kapitel, der zweite, der es nicht sagen darf. Der nicht erzählen darf von Jesus. Und Jesus sagt, du darfst das niemandem erzählen. Sei Gott dankbar, geh in den Tempel, geh zum Priester, bring dein Opfer und dann geh nach Hause zu deinen Lieben. Aber verrate es nicht. Und der Mann geht los, geht eine Weile hin bis Jerusalem, geht ins nächste Dorf und innerhalb der nächsten anderthalb Stunde wissen es alle. Weil er einfach die Klappe nicht halten kann. Warum macht Jesus das? Der Pastor steht ja regelmäßig hier und sagt, ihr sollt das weiter sagen, ja? Stimmt's? Also, wenn ihr noch jemanden habt zum Markus-Projekt, verhaftet ihn, nehmt ihn mit, setzt ihn bei euch auf die Couch, damit er was von Jesus hört. Ja? Jesus macht das so anders. Jedenfalls noch. Aber warum? Warum dieses Geheimnis? Naja, wenn ihr das wissen wollt, ist klar. Ja, muss man teilnehmen am Markus-Projekt, dann kriegt man es raus irgendwann. Also das sind so die Fragen, die so stehen nach diesem ersten Kapitel. Was ist eigentlich die gute Nachricht von Jesus Christus? Worum geht es wirklich? Und warum darf es keiner weitersagen? Und wie geht es weiter mit diesem Konflikt um den Sabbat? Ich wünsche uns miteinander in diesen 7 Wochen im Lesen und ich werde an den nächsten Sonntagen immer Texte aus den 2 Kapiteln der Woche aufgreifen, werde darüber predigen. Habe ich mir so vorgenommen. Ich weiß noch nicht, ob das auch funktioniert und glückt, aber ich werde mir Mühe geben. Ich wünsche uns jedenfalls ganz reiche Entdeckungen, dass wir diesen Weg mit Jesus gehen, hinauf nach Jerusalem und dass uns etwas aufgeht von der Größe und der Liebe Gottes. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.